Weltspiegel, Thema.
Israel, Krieg und Frieden im Wahlkampf. Am Mikrofon begrüßt sie Nathalie Amiri. In Israel heißt es, es gebe dort vier Jahreszeiten. Sommer, Streik, Krieg und Wahlkampf. Gerade ist Wahlkampf. Der wird brutal wie nie geführt. Bis zum 9. April.
Wir brauchen eine Regierung, die unsere Probleme löst und nicht mit sich selbst beschäftigt ist. Deshalb danke ich Benjamin Netanyahu für 10 Jahre. Jetzt übernehmen wir.
Sagt Herausforderer Benny Gantz von der Blau-Weißen Allianz.
Die Linken wissen, dass sie uns nicht in den Wahllokalen besiegen können. Deshalb verfolgen sie uns seit 3 Jahren in einer Hexenjagd, die nur ein Ziel hat: die rechte Regierung mit mir an der Spitze zu stürzen und die linke Regierung von Lapid und Gantz an die Macht zu bringen.
Israels Premier Benjamin Netanyahu hofft, dass er dann eine neue rechtskonservative Regierung bilden kann. Doch mit seinem Gegenkandidaten, dem ehemaligen Generalstabschef Gantz, scheint ein Gegner in den Wahlkampf eingetreten zu sein, der Netanyahu gefährlich werden kann. Der Opposition scheint es vor allem darum zu gehen, Bibi zu verhindern. Bibi, das ist der Spitzname von Netanyahu. Aber machen wir das Thema einmal weiter auf. Weg von den beiden Kandidaten. Wo steht Israel? Wie geht es dem Land? Und was wünscht sich die Gesellschaft? Wir haben im Vorfeld schon einmal unsere Zuhörer gefragt, was sie an und über Israel interessiert. Dazu später mehr. Ich freue mich, dass wir mitten in diesem heißen und, wie viele schreiben, dreckigen Wahlkampf gleich zwei unserer Korrespondenten in Tel Aviv ans Mikrofon holen konnten. Susanne Glass, Leiterin des ARD-Studios in Tel Aviv, und Tim Assmann, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent für Israel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo nach München.
Warum gilt der Wahlkampf als dreckig, Susanne?
Es ist tatsächlich im Vorfeld auch schon sehr viel passiert. Netanyahu muss sich mit Korruptionsvorwürfen herumschlagen. Es ist mittlerweile auch gegen ihn Anklageerhebung empfohlen worden. Es wurde im Vorfeld auch spekuliert, dass er die Wahlen vorgezogen hat, um eben sie abhalten zu können, bevor in diesen Korruptionsfällen weiter ermittelt wird oder auch tatsächlich das Gericht dann sich einschaltet. Und dann, Nathalie, du hast es angesprochen, es ist sehr, sehr spannend, wie Benny Gantz auf die Bühne getreten ist, ehemaliger Generalstabschef von Netanyahu. Militär ist hier ja sehr, sehr wichtig in Israel. Sicherheit, das ist ein ganz großes Thema für alle. Und Benny Gantz hat erst Anfang des Jahres eine Partei gegründet, hat sich dann zusammengeschlossen mit Yair Lapid, der liberale Politiker, mit dessen Partei. Und jetzt sind beide ein Team, das tatsächlich Netanyahu einigermaßen gefährlich werden könnte. In den derzeitigen Umfragen sieht es immer wieder so aus, als könnten sie die meisten Sitze in der Knesset holen. Jetzt im Moment liegt wieder Likud von Netanyahu vorne. Aber das ist ein Wahlkampf, mit dem Netanyahu, denke ich, so nicht gerechnet hat, dass ihm ein so starker Gegner erwächst. Ich weiß nicht, wie das jetzt Tim sieht.
Ja, also an der Stelle schließe ich mich gleich an. Das ist sicherlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie es nicht so oft in Israels Wahlen der Fall war, wie es zuletzt allerdings 2015 auch ein bisschen war, zwischen damals Benjamin Netanyahu und dem Herausforderer der Opposition, dem Kandidaten Herzog von der Arbeitspartei. Denn selbst wenn Netanyahu nicht stärkste Kraft wird, wird die entscheidende Frage sein, ob der Parteiblock, den er jetzt in der Regierung hat, also dieses breite Spektrum aus streng religiös, nationalreligiös und Netanyahus konservativem Likud, ob die wieder zusammen auf eine Mehrheit im Parlament, in Israels Parlament der Knesset kommen. Danach sieht es jetzt aus, dann kann er regieren, auch wenn vielleicht Benny Gantz stärkster wird. Das wird also sozusagen eine doppelte Wahl.
Und Stichwort schmutzig heißt natürlich auch, dass jetzt via Social Media immer mehr eingegriffen wird.
Davon habe
also
ich gehört.
Also es sind sehr viele auch Fake News in Umlauf. Da werden politische Gegner mit Vorwürfen konfrontiert, die wirklich weit unter der Gürtellinie sind. Und man weiß nicht so ganz genau, von wem kommt denn eigentlich dieser Twitter-Account etc. Also auch da ist im Moment sehr viel Schmutz im Wahlkampf.
Und das Netanyahu setzt ja auch so sehr auf die sozialen Medien, oder? Er betreibt doch extremen Wahlkampf genau über diese sozialen Medien.
Ja, ich glaube, da kann man sich schon so ein bisschen, wenn man sich den israelischen Wahlkampf anguckt, kann man ein bisschen sehen, was vielleicht in europäischen Wahlkämpfen künftig auch dann passieren wird. Benjamin Netanyahu ist ein Politiker, der eigentlich auf klassisch etablierte Medien weitgehend verzichtet.
Er gibt uns auch keine Interviews mehr.
Er gibt so gut wie keine Interviews. Mhm. Es gibt seit kurzem Likud TV, eine nur über Facebook zu empfangene Sendung seiner eigenen Partei. Zum Senderstart auf Facebook war natürlich Netanyahu der Premierengast. Er fühlt sich also verfolgt von zum Beispiel den drei wichtigsten Fernsehsendern des Landes, sieht eben auch diese Korruptionsvorwürfe gegen ihn zum Teil als Verschwörung der Medien. Und wählt deswegen schon insgesamt sehr lange einen völlig anderen Kurs. Netanyahu äußert sich, spricht zu seinem Volk eigentlich im Wesentlichen über YouTube, Facebook und Twitter und versucht quasi Feedback-Kanäle, wo also dann auch mal Fragen gestellt werden, dort wo es geht, zu vermeiden.
Sagt mir doch mal kurz, worum es geht bei den Korruptionsvorwürfen und warum, diese Frage stelle ich mir, man dann einen Regierungschef wählen würde, der ins Gefängnis kommen könnte. Wieso gibt es da keinen Aufschrei in der Bevölkerung gegen Netanyahu?
Ich denke, man kann sagen, dass diese Wahl sehr, sehr stark polarisiert. Man ist momentan in Israel als Wähler entweder für oder gegen Netanyahu. Und wenn man für ihn ist, dann hat man die Korruptionsvorwürfe sozusagen ad acta gelegt mit verschiedenen Erklärungen. Manche Netanyahu-Wähler, ich habe vor kurzem wieder mit einigen gesprochen, sagen, hier ist doch sowieso jeder korrupt. Das ist für uns nicht so wichtig, dass wir deswegen Netanyahu nicht wählen würden. Wir halten ihn ansonsten für einen tollen Politiker mit einer super Bilanz. Und die Anti-Netanyahu-Fraktion, also die Menschen, die ihn auf keinen Fall wählen wollen, sagen, ich will keinen Premierminister, der klaut, lügt und betrügt. Es geht im Wesentlichen um drei Fälle. Zum einen wird Netanyahu vorgeworfen, dem Telekommunikationsunternehmen Bezeq, das wäre jetzt quasi vergleichbar mit der Telekom in Deutschland, also das ist der Riese, wettbewerbsrechtliche Vorteile verschafft zu haben, im Gegenzug dafür, dass eine Nachrichtenwebsite, die dem Bezeq-Eigner gehört, positiv über die Netanyahus berichtet. Ähnliche Absprachen soll Netanyahu, zweiter Fall, auch mit dem Verleger der Tageszeitung Yedioth Ahronoth getroffen haben. Und dann das dritte sind Luxusgeschenke von Unternehmern, die er angenommen haben soll. Und im Gegenzug soll er eben auch diesen Unternehmern Vorteile gewährt haben. Es wird noch eine Anklageanhörung geben, aber erst nach der Wahl. Da wird dann entschieden, ob es wirklich zur Anklage und zum Prozess kommt. Das erscheint jetzt aber sehr wahrscheinlich. Und damit eben auch das Szenario, dass ein amtierender Premierminister in Israel auf einer Anklagebank Platz nehmen müsste.
Es geht also ziemlich viel um die Politik und die Politiker und nicht um die Menschen bei diesem Wahlkampf. Susanne Glass war unterwegs, hat aber die Menschen auf der Straße gehört und hat gehört, was sie über diesen Wahlkrimi denken.
Merav Barkay, ihr Mann und die beiden kleinen Söhne lieben diese Jahreszeit. Die Natur, wenn es im Süden Israels noch nicht zu heiß ist und alles grün ist. Sie draußen picknicken können, auf den Feldern nahe ihres Kibbutz Be'eri, direkt an der Grenze zu Gaza. Aber im vergangenen Jahr war diese ganze Region hier, alles was sie sehen, verbrannt. Weil radikale Palästinenser aus Gaza Feuerdrachen über den Grenzzaun fliegen lassen. Seit mehr als einem Jahr demonstrieren sie regelmäßig. An manchen der Flugobjekte hängen auch Sprengsätze. Und dann sind da noch die Raketen der Hamas. Weißt du, was ihr machen müsst, wenn es einen Alarm gibt? Fragt Merav den 6-jährigen Alon. So schnell wir können zum Bunker laufen. Das israelische Militär reagiert mit Gegenschlägen, schießt scharf auf alle, die dem Zaun zu nahe kommen. Von den Soldaten fühlen sich die Kibbuzim beschützt, von den Politikern aber alleingelassen. Es künftig besser zu machen als der amtierende Premier Netanyahu. Mit diesem Versprechen sind seine stärksten Konkurrenten zur Wahl angetreten und auch zu den Familien an der Gaza-Grenze gereist. Der ehemalige Armeechef Benny Gantz und der liberale Politiker Yair Lapid haben sich zur blau-weißen Liste zusammengeschlossen. Gantz verspricht in Sachen Gaza ein härteres Durchgreifen als Netanyahu, der trotz der ständigen Provokationen einen Krieg bisher vermieden hat. Leider hat die Regierung für die Verbesserung der Sicherheit nichts getan, außer die sehr wichtige Grenzbarriere auszubauen. Wenn wir die Regierung stellen, werden wir diese ruhige Politik ändern und eine strenge, strikte Strategie verfolgen. Im Kibbutz Be'eri hat Merav eine Nachbarin aus Deutschland. Florentin Lemp-Dagan lebt mit ihrem israelischen Mann und den drei Kindern seit vielen Jahren hier. Sie glaubt, dass sowohl die israelischen als auch die palästinensischen Politiker kein Interesse an einer Änderung des Status quo haben, weil sich Menschen in Angst leichter regieren lassen. Den in Israel in jeder Wohnung vorgeschriebenen Bunker haben sie bei sich zu Hause zum Kinderzimmer gemacht. Den Alarm nehmen sie mittlerweile routiniert.
Du hast 10 Sekunden Zeit, um in den Schutzraum zu gehen. Dann wartest du, bis du den Bumm hörst. Dann wartest du noch ein bisschen, um zu gucken, ob nicht noch mal was kommt. Und dann gehst du wieder raus und lebst dein Leben weiter.
Susanne, welche Rolle spielt dieses Leben in Angst bei Bürgern in Israel im Wahlkampf?
Ich denke, das ist das Thema, das den Wahlkampf beherrscht. Denn es geht einerseits um Gaza. Ja? Wir hatten jetzt bis vor kurzem immer wieder auch Raketenangriffe der Hamas. Es wurde nördlich von Tel Aviv ein Wohnhaus getroffen. Die Menschen in den Kibbutzim nahe der Grenze zu Gaza haben regelmäßig Alarm, müssen regelmäßig in die Schutzräume in ihren Häusern. Ich habe es ja auch in meinem Beitrag immer wieder angesprochen. Die Kinder fangen oft an, dann mit 12, 13 Jahren wieder zu Bettnässern zu werden. Also das macht sehr viel mit diesen Menschen, keine Frage. Dann nicht nur das Thema Gaza, das ganz große andere Thema, das Benjamin Netanyahu ja auch immer wieder nach vorne bringt, ist die Bedrohung durch den Iran, der direkt via Syrien und auch Libanon, Hisbollah, die Sicherheit Israels bedroht. Und das sehen die Menschen hier sehr, sehr stark, auch dass sehr viele arabische Länder nach wie vor das Existenzrecht alleine Israels nicht anerkennen. Das spielt natürlich auch dann mit eine Rolle, wenn es darum geht, was wir vorher angesprochen haben, dass die Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung nicht so schwer wiegen im Verhältnis zu, wer kann uns hier Sicherheit für unser kleines Land garantieren, das ja doch weitestgehend entweder von feindlich gesinnten Mächten, Ländern umgeben ist oder aber auch nur von kalten Freunden. Denn auch der Frieden mit Ägypten zum Beispiel oder Jordanien ist ja jetzt kein herzenserwärmender, sondern das sind ja auch eher sehr, sehr kalte Freunde.
27 Parteien treten dieses Mal an. Wie sind die Bedingungen für diese Parteien, um überhaupt in das Parlament zu kommen? Und wer könnte dann das Zünglein an der Waage sein für die Wahl?
3,25%. Das ist die Hürde. Da muss jeder rüber in Israel. Und es sieht jetzt so aus, dass sich sehr viele Parteien gar keine Hoffnungen ausrechnen können, darüber zu kommen. Und andere werden zittern müssen. Es ist so, dass bei den Umfragen die Demoskopen allen Parteien, die über diese Hürde gesehen werden, automatisch 4 Sitze zuschreiben. Das heißt, wenn auch nur einer, zum Beispiel aus Netanjahus Block, es nicht schafft, könnte es mit der Mehrheit eng werden, je nachdem, an wen diese Sitze dann eben gehen. Es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Wir haben zum Beispiel eine Partei, so ein bisschen der skurrile Außenseiter, der es aber vielleicht schaffen könnte, die also die Freigabe von Cannabis fördern. Sowas gibt es auch, so die bunten, schillernden Farben in Israels Wahlkampf. Aber natürlich ist es vor allem ein Lagerwahlkampf. Netanjahus Seite mit den beiden streng religiösen Parteien, mit seinem eigenen nationalkonservativen Likud, mit Israel Betenu, der ursprünglich Partei der russischen Einwanderer, mit der Partei Neue Rechte und eben auch mit ganz weit außen rechts stehenden Kräften, die sich noch vor der Wahl zusammengeschlossen haben. Und aber dieses andere Lager, das Netanjahu nur als links bezeichnet, aber das nicht links ist, sondern eher eine Mischung ist aus allen anderen Kräften. Ich würde sagen Zentrum plus etwas links.
Stichwort, wenn ich da noch was dazu sagen darf, arabische Parteien. Ein großes Thema hier ist auch, 20% der Bevölkerung sind arabische Israelis, die wählen dürften, ja, weil sie einen israelischen Pass haben, weil sie auf israelischem Staatsgebiet wohnen. Aber da geht die Mehrheit vermutlich wieder mal nicht zur Wahl, obwohl sie damit natürlich keine Stimme haben. Ja, sie verzichten also freiwillig darauf, ihre Stimme abzugeben, weil sie zu frustriert sind. Das wird auch dann vermutlich wieder eher Benjamin Netanyahu nutzen, wenn diese Menschen nicht zur Wahl gehen.
Das ist genau meine nächste Frage. Wie politisch ist die Bevölkerung überhaupt und was will sie? Dazu ein Beitrag von Tim Assmann.
Zu Besuch bei Familie Rechnitz im Norden von Tel Aviv. Mutter Tali ist Heilerzieherin, ihr Mann Guy arbeitet im Marketing der Fluglinie El Al. Mit ihren 3 Kindern entsprechen sie der durchschnittlichen jüdisch-säkularen israelischen Familie. Sie sind Durchschnittsverdiener und kommen im teuren Tel Aviv finanziell zurecht. Viel zurücklegen können wir aber nicht, erzählt Guy. Den Wahlkampf in Israel findet er eher langweilig. Es gehe doch nur um Persönlichkeiten, sagt Guy. Er wünscht sich Frieden in der Region und für seine Kinder eine Zukunft, in der Sicherheitspolitik nicht mehr alles überlagert. Uns wird immer das Gefühl vermittelt, dass wir uns in einer Situation befinden, in der wir mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Das ist eine raue Umgebung, unsere Nachbarn sind nicht einfach und soziale Themen werden aufgeschoben. Die Verteidigung steht auf der Agenda immer ganz oben, das ist schade. Ich würde mir wünschen, dass etwas anderes darüber steht oder dass wir uns mit Freizeitthemen beschäftigen können. Dass die Nachrichten mal über eine Katze auf einem Baum berichten. Guys Frau Tali sieht eine zunehmende Spaltung in der israelischen Gesellschaft. Zwischen rechts und links, streng religiös und säkular, arm und reich.
Jedes dritte Kind lebt in Israel unter der Armutsgrenze. Bei Netanyahu sieht es aber so aus, als wäre Israel nur ein Land mit boomender Wirtschaft. Welche Lösung haben die Kandidaten für soziale Probleme oder gegen die Spaltung der Gesellschaft, Tim?
Also es ist nicht so, dass diese Themen im Wahlkampf überhaupt keine Rolle spielen würden, aber sie gehen in der Tat unter, werden ein bisschen erdrückt und verschluckt von den überlagernden Themen. Erstens Netanyahus Korruptionsprobleme, aber vor allem eben die Sicherheitspolitik, die für die Israelis an der Urne das entscheidende Kriterium ist bei der Frage, wem sie ihre Stimme geben. Israel ist ein Land des Beides vereint. Netanyahu hat recht. Die israelische Wirtschaft boomt. Nur dieses Wirtschaftswachstum, das man zum Beispiel in Tel Aviv überall sehen kann, wird nicht gerecht verteilt und kommt bei sehr, sehr vielen im Land nicht an. Unter anderem natürlich bei der Gruppe mit den meisten Kindern statistisch gesehen, den Ultraorthodoxen, die im Schnitt 7 Kinder haben, wo viele Männer eben aus religiösen Gründen nicht arbeiten. So lässt sich auch das Problem der Kinderarmut erklären. Ich möchte da noch ein paar Zahlen einwerfen. Knapp jede 5. Familie in Israel lebt unter dem staatlichen Armutsniveau. Schuldnerberatungen gehen davon aus, dass 33% der Israelis weniger Einnahmen haben, als sie Ausgaben haben. Viele Israelis leben auf Pump, sind verschuldet. Und Israel gibt auch im Niveau, also im Vergleich zu westlichen Industrienationen, viel weniger aus für Sozialausgaben, für staatliche Wohlfahrt oder Ähnliches. Aber das sind nicht die entscheidenden Themen. Das sind auch nicht die Themen, mit denen Parteien Wahlen gewinnen können, weil eben der Israeli nachvollziehbar immer erst einmal denkt, wer kann dieses Land sicher durch Krisen und Kriege führen.
Weltspiegel. User-Fragen.
Wir haben in den sozialen Netzwerken gefragt, was die User an Israel interessiert.
Gibt es eine Tendenz, welche Kandidaten junge Israelis unterstützen?
Ja, es gibt ganz klar eine Tendenz, die wirklich auch überrascht, auch mich überrascht hat, muss ich sagen. Eine frische Umfrage kurz vor der Wahl, durchgeführt vom israelischen Demokratieinstitut, einem Think Tank, kommt zu dem Ergebnis, dass in der Altersgruppe 18 bis 24 tatsächlich 65% der Befragten Benjamin Netanyahu wählen wollen und unterstützen und nur 17% Benjamin Gantz. Also eine ganz klare Tendenz junger israelischer Wähler oder jüngerer israelischer Wähler zum amtierenden Premierminister.
Dürfen Juden, die zum Beispiel in der EU leben, auch wählen?
Also prinzipiell, Jude ist eine Religionszugehörigkeit. Wenn, dann müssen wir über Israelis sprechen. Und da ist es in Israel tatsächlich so, dass Leute, die außerhalb Israels leben, nicht wählen dürfen. Also es gibt keine Briefwahl zum Beispiel. Das betrifft auch eine große Gruppe junger Israelis, die in Berlin zum Beispiel lebt. Außerhalb Israels dürfen nur Israelis wählen, die an Botschaften entsandt wurden.
Die Golanhöhen, Teile des Westjordanlandes und die Region Gaza sind besetzte Gebiete. Es gibt keinen Staat Palästina. Damit gehört die palästinensische Bevölkerung zum Regierungsbereich der Knesset. Darf die dann mitwählen?
Ja, schon die Frage ist natürlich so inhaltlich überhaupt nicht richtig, denn die Golanhöhen sind annektiert und sind auch nicht Palästina. Dort leben auch keine Palästinenser, sondern dort leben Drusen, rund 25.000, von denen sich viele bis heute als syrisch sehen. Die hätten also mit einem Staat Palästina sowieso nichts zu tun. Der Gazastreifen ist auch nicht besetzt, sondern nur abgeriegelt. Und für die palästinensischen Gebiete gilt natürlich grundsätzlich, dass es für sie eine gewählte Repräsentanz gibt, nämlich die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah, die die Verwaltung macht, den Präsidenten dieser Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. Dort wurde lange nicht gewählt, dort wird hoffentlich irgendwann einmal wieder gewählt, aber mit den israelischen Parlamentswahlen hat das nichts zu tun.
Wie wichtig ist es für israelische Wähler, dass US-Präsident Trump voll hinter Benjamin Netanyahu und seiner Politik steht?
Das ist tatsächlich eine Unterstützung, auf jeden Fall. Netanyahu wirbt auch massiv damit. Es gibt hier große Plakate, in denen er neben Trump auftritt. Trump hat ihn ja auch im Wahlkampf unterstützt. Er hat zum Beispiel dann ja per Tweet erklärt, dass er die Golanhöhen zugehörig zu Israel sieht. Da gibt es immer wieder Unterstützungen. Und Trump hat in Israel tatsächlich viel mehr Fans als zum Beispiel in Europa. Es gibt sehr viele, die gesehen haben, dass er eine sehr pro-israelische Politik vertritt, auch die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. All das spielt schon eine Rolle und man sieht hier auch, dass Amerika, was die Sicherheitsinteressen betrifft, natürlich ganz fest an der Seite Israels steht und dann sind wir wieder beim Thema Sicherheit. Also ja, das hilft Netanyahu.
Weltspiegel, Kontext.
USA und Israel. Die Sicherheit Israels hatte immer Priorität für Amerika. Trotzdem waren die beiden nicht immer beste Freunde. Aber seit Präsident Trump dann doch ziemlich beste Freunde. Oder? Die Frage gebe ich gleich mal weiter an unseren ARD-Hörfunk-Korrespondenten Thorsten Teichmann in Washington. Hallo Thorsten.
Hallo.
Wie gut sind denn jetzt die beiden wirklich befreundet?
Ja, beide betonen, dass es wirklich eine sehr, sehr gute Freundschaft ist. US-Präsident Trump und Israels Ministerpräsident Netanyahu hatten sich ja erst wieder Ende März hier in Washington getroffen und haben beide betont, dass das jetzt wirklich die engste Beziehung ist, die es seit langem zwischen Israel und den USA gegeben hat. Da wird von einem unzertrennlichen Bündnis gesprochen und von sehr, sehr, sehr guten Beziehungen, die gemeinsame Interessen teilen. Und das geht eben über den Präsidenten und den Ministerpräsidenten hinaus. Hier in Amerika betrifft das eben auch viele Senatoren, die sich genauso Israel und der israelischen Sicherheit verpflichtet fühlen und dementsprechend die Politik mit beeinflussen.
Es passt jetzt wunderbar, dass Sie vor Washington 14 Jahre lang aus Israel berichtet haben und beide Seiten ziemlich gut kennen. Wenn Sie die zwei Politiker, Trump und Netanyahu, vergleichen, dann sind Sie doch ziemlich ähnlich in Rhetorik und wie sie mit politischen Feinden oder den Medien umgehen, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist etwas Faszinierendes wirklich, dass ähnliche Politikstile sowohl bei Netanyahu als auch bei Trump zu sehen sind. Also das geht zum einen darauf, dass sie natürlich auf sehr populistische Themen setzen in ihren jeweiligen Ländern. Sie versuchen klarzumachen, dass sie die einzig Richtigen sind, auch für die Bevölkerung, um die Probleme, die die jeweiligen Länder haben, zu lösen. Das ist schon sehr ähnlich. Sie schrecken nicht zurück, etwas zu übertreiben. Sie schrecken nicht davor zurück, andere zu brüskieren. All das sind sehr ähnliche Themen. Ähnliche Probleme, die sie übrigens haben, ist, dass sie für die wirklich schwierigen Probleme meiner Meinung nach nicht wirklich eine Lösung haben, trotzdem aber viel, viel Unterstützung in der Bevölkerung für ihren Ansatz bekommen, für ihre Art, Politik zu machen.
Und vor allen Dingen unterstützen sie sich ja auch gegenseitig. Präsident Netanyahu war mitten im Wahlkampf in Washington und sie haben in einem ihrer Beiträge die Überschrift verwendet: Netanyahu bei Trump, Bibi, bitte bleib. Erklären Sie mal den Satz.
Bibi, bitte bleib, ist eindeutig, dass meiner Meinung nach hier in Amerika, in Washington, sehr stark auf Netanyahu gesetzt wird. Also die Trump-Administration hält Netanyahu für ihren Mann. Den möchte man unterstützen, da möchte man dran festhalten, dass er bleibt. Israel ist ein wichtiger Verbündeter der Administration im Kampf zum Beispiel gegen Iran und man setzt eben auf die Politik Netanyahus dabei. Da kommt natürlich auch die Nähe zustande, die beide miteinander empfinden. Es geht so weit, dass Netanyahu ja hier in Washington immer wieder gern erzählt, dass er in der Zeit, als er nicht Ministerpräsident war, sondern zum Beispiel Vortragsreisender, hier in New Jersey bei der Familie Kushner, das ist die Familie vom Schwiegersohn von Trump, auch einmal genächtigt hat für einen Vortrag. Und da musste Jared Kushner, der Schwiegersohn damals im Elternhaus, das Zimmer räumen. Das ist eine Geschichte, die Netanyahu hier in Amerika immer wieder anbringt, um die Nähe zur Familie Trump zu demonstrieren.
Und deshalb macht Trump ihm jetzt auch Wahlgeschenke, oder?
Ja, das ist ganz interessant. Die eine Seite hier in Washington sieht das als Wahlgeschenk. Die andere Seite spricht von einer strategischen Überlegung. Worüber wir reden, das ist die Anerkennung der Golanhöhen eines syrischen Gebiets als Teil des israelischen Staates. Das fand hier vor 2 Wochen statt, Unterschrift des Präsidenten unter einer Erklärung. Und damit haben die USA dieses Gebiet, das von Israel besetzt wird, als Teil des israelischen Staatsgebietes anerkannt. Ein Bruch mit der bisherigen Nahostpolitik, ein Bruch mit internationalem Recht. Und da sagen die Anhänger von Trump und die Trump-Administration, unser Interesse ist die Sicherheit Israels und deswegen müssen wir das tun. Und das macht ganz deutlich, in welcher strategischen oder in welcher Lage man hier ist. Auf der einen Seite eben die Gegner und die Befürworter, die eben nicht nur über innenpolitische Themen streiten, sondern zum Beispiel auch über außenpolitische, wie eben die Beziehung zu Netanyahu und zu Israel.
Danke, Thorsten, erstmal für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen.
Sehr gern.
Weltspiegel, der andere Blick.
Der Blick der Menschen aus den palästinensischen Gebieten auf die Wahl in Israel, darüber möchte ich jetzt mit Marc Frings, dem Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, sprechen. Hallo, Herr Frings.
Guten Tag.
Sie leiten ja seit 2015 das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung für die palästinensischen Gebiete, haben aber auch schon seit 2001 einige Jahre im Westjordanland gelebt. Sie kennen also die Palästinenser ganz gut, wissen, was sie vielleicht denken und sich wünschen. Welches Interesse an der Wahl haben die Palästinenser?
Die Palästinenser haben eigentlich ein sehr geringes Interesse. Es wird in der Straße nicht über die Wahl diskutiert. In den Medien wird es kaum aufgegriffen. Selbst die politische Elite kommentiert den Wahlkampf relativ wenig. Wir führen als Adenauer-Stiftung regelmäßig Umfragen durch. Und auch da hat uns die Hälfte der befragten Bevölkerung gesagt, dass man erstens mit einer weiteren Amtszeit rechnet von Benjamin Netanyahu, aber auch angesichts des einzigen ernstzunehmenden Rivalen, dem ehemaligen Oberbefehlshaber Benny Gantz, auch mit dem verbindet man keine Hoffnung. 3/4 der Befragten glauben, dass auch unter ihm als Premierminister die Stimmung unverändert wird.
Die Zwei-Staaten-Lösung thematisiert keiner der Spitzenkandidaten in Israel. Frustriert das die Menschen in den palästinensischen Gebieten?
Das ist schon ein sehr langfristiger Prozess, muss man fast sagen, dass in der palästinensischen Gesellschaft das Vertrauen in eine Zwei-Staaten-Lösung sinkt. Wir haben derzeit noch eine knappe Mehrheit, empirisch betrachtet, aber in den letzten Jahren auch immer wieder massive Schwankungen erlebt. Das liegt vor allem daran, dass die Palästinenser die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr für machbar halten. Und ich muss zugeben, auch wenn ich mich im besetzten Westjordanland bewege, man braucht schon viel Vorstellungskraft, um sich noch einen überlebensfähigen Staat vorzustellen, der auf einem Gebiet errichtet werden soll, in dem derzeit etwa 650.000 Siedlerinnen und Siedler leben. Insofern gibt es in sowohl der palästinensischen als auch in der israelischen Gesellschaft weitestgehend die Erkenntnis, dass der Osloer Friedensprozess gescheitert ist. Das wird in der Region viel klarer artikuliert als im Westen, scheint mir manchmal. Und es werden eben andere Diskurse gerade angestoßen. Die Leute wünschen sich weiterhin über den Verhandlungsweg, das heißt den friedlichen Weg, einschlagen wollen und darüber auch die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich realisieren wollen. Aber sie sehen derzeit eben keine Hoffnung. Die palästinensische Führung ist im Grunde genommen der größte Friedensbefürworter. Die spricht sich weiterhin für Verhandlungen aus, wirbt dafür auch massiv. Aber es gibt eben kein Vertrauen in diese Führung. Über 60% der Palästinenser wollen, dass Abbas und seine Machtklicke zurücktritt. Man hält diese Führung für hochkorrupt und glaubt nicht, dass die noch mal in der Lage sind, dieses in den 90er Jahren gestartete Friedensprojekt zu realisieren. Das heißt also, selbst wenn diese Führung von Friedensverhandlungen zurückkämen und den besten Deal überhaupt im Gepäck hätten, selbst dann würde es vermutlich keine Mehrheit geben, einfach weil das ganze System als gescheitert wahrgenommen wird. In Palästina diskutiert niemand mehr die Gegenwart, sondern alle sind beschäftigt mit der Frage, was kommt nach Abbas?
Wie fühlen Sie sich persönlich, in Ramallah zu leben und diese Auswegslosigkeit tagtäglich vor eigenen Augen zu sehen?
Ich glaube, wenn man in Palästina lebt und arbeitet, was ich mit großer Leidenschaft mache, dann muss man viel Ambiguität aushalten. Es gibt viel Widerspruch. Das eine ist das, worüber wir gerade sprechen, eine absolut verfahrene politische Lage, die ich seit jetzt 20 Jahren erlebe. Ich bin genau im März 1999 zum ersten Mal in die Region gereist und seitdem im Grunde genommen Chronist eines Untergangs geworden. Aber gleichzeitig finde ich es wahnsinnig beeindruckend, wie auf beiden Seiten, in der israelischen Zivilgesellschaft, aber auch in der palästinensischen Gesellschaft, weiterhin sehr viel Kreativität zu beobachten ist, bei den Palästinensern vor allem auch viel Resilienz, also Anpassungsfähigkeit, insbesondere in Gaza. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass das ein in sich isoliertes Gebiet ist, gerade mal 40 Kilometer lang, in der es eigentlich wenig Gründe gibt, morgens aufzustehen und irgendwas Konstruktives zu machen. Aber genau das ist der Fall. Und diese Kreativität, diese Lebensbejahung, die finde ich extrem beeindruckend. Und das ist im Grunde genommen auch genau die Energie und der Energieschub, den ich auch für meine Arbeit brauche, die ich finde gerade in der verfahrenen Zeit extrem wichtig ist, damit wir eben weiterhin Brücken bauen können zwischen Europa und dem Nahen Osten.
Marc Frings war das, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. Das war der Weltspiegel-Podcast Israel, Krieg und Frieden im Wahlkampf. Die Redaktion hatten Brigitte Abold, Eva Korell und Laura Hautkamp. Am Mikrofon war Nathalie Amiri.